Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher. Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und heute freue ich mich, wieder den Dietmar Ginters begrüßen zu dürfen. Er war in Folge 67 schon dabei und wenn du die noch nicht gehört hast, hör sie dir auf jeden Fall mal an. Das lohnt sich. Der Dietmar hat sehr viel Spannendes zu erzählen. Er arbeitet für die Firma Laxess und die haben sich darauf spezialisiert, bestimmte Schnittstellen unter anderem für den Hersteller Paxton zu entwickeln. Und da gibt es schon ja, sehr interessante Lösungen, die ich so auch noch nirgendwo gesehen und gehört habe. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Und heute haben wir nochmal den zweiten Teil von dieser Folge, den wir aufnehmen wollen, weil wir das letzte Mal nicht alles geschafft haben, uns diesmal um die Integration von Siemens Voss geht. So, lange Einleitung. Hallo Dietmar, schön, dass du wieder da bist. Freut mich, dich nochmal als Gast hier haben zu dürfen.
Ja, guten Morgen Dennis. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder etwas dazu beitragen kann, dass die Paxton-Integration, die wir uns mal vorgenommen haben, die präsentieren zu dürfen. Und da gibt es einiges zu erzählen, aber erst noch mal von dir vielleicht noch die ein oder anderen Frage, sodass ich da auch direkt gezielt darauf antworten kann.
Ja, die ergeben sich dann jetzt gleich. Okay. Ich wollte erst noch mal kurz für die, die es noch nicht wissen, was Paxton ist, nur noch mal ganz grob einen Überblick, was denn überhaupt das System macht, was es vielleicht unterscheidet von anderen Systemen und warum zumindest wir das auch schon seit 15 Jahren einsetzen. Und dann geht, glaube ich, daraus auch ganz gut hervor, warum denn so eine Integration wie jetzt die Siemens Voss Integration so wichtig für diese Art von Anlagen ist. Also Paxton ist eine Online-Zutrittskontrolle, die recht viel kann, unter anderem, was eben nicht viele können, ist eine Intercom-Variante. Also die haben auch eine Klingel und eine Videosprechstelle mit dabei. Hat aber den Nachteil, es ist nur eine Online-Integration beziehungsweise ein Online-System. Alle Türcontroller, alle Module müssen verkabelt sein und das funktioniert nicht immer. Ihr nutzt ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren diese Integration oder halt diese Paxton-Schnittstellen. Was hat euch denn dazu gebracht, die Softwarelösung für dieses System zu entwickeln? Muss ja irgendwie auch bestimmte Anforderungen, die ihr mal hattet oder hat euch das System einfach besonders gut gefallen? Was war so der Hintergrund dafür?
Die Initiallösung ist also so genau, wie du gerade beschrieben hast. Wir haben das System auch vermarktet und haben dann da sehr positive Erfahrungen gemacht, auch von unseren Errichtern ein sehr schönes Feedback bekommen, dass die Systeme sehr betriebssicher und langlebig funktionieren. Die Firma Paxton hat ja auch für ihre Controller WLAN-betriebene Controller. Also man kann auch Türen mit WLAN anbinden, mit ihren eigenen WLAN. Also das hat noch ein bisschen den Nachteil, dass man tatsächlich, wenn der Kunde schon ein WLAN-Netz besitzt, ein zweites noch dazu installiert, weil es halt ein proprietäres Protokoll ist bei Paxton. Aber nichtsdestotrotz, die Hauptanforderung, das Hauptproblem war, dass Firma Paxton keine Zylinder in ihrem Programm hat. Das war die hauptinitiale Lösungsansatz, dass wir sagten, wir kriegten vom Markt immer mehr, ihr habt ja keine Zylinder, die anzubinden. Und da kam uns die Idee, dass diese Anforderung immer häufiger kommt. Und wir dann überlegt haben, auch welchen Hersteller. Ne? Auch elektronische Zylinder werden ja auch von etlichen Herstellern produziert. Und wir mussten natürlich sehen, bei welchem Hersteller passt es am besten. Wo sind die Integrationen am tiefsten möglich, ohne einen unfassbaren Aufwand zu betreiben, weil unfassbarer Aufwand bedeutet auch automatisch fehleranfälliger. Ne? Je komplexer, je komplizierter so eine Integration zu schreiben ist, desto schneller habe ich auch Fehler. Und das muss man sich natürlich in unserem Fall als Distributor überlegen, weil du hast dann, wenn du Reklamationen ohne Ende hast, dann hast du nichts gekonnt. Und das war eben mit der Integration der Firma Simons & Voss am besten möglich. Und wir konnten hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil wir sowohl ein Online- als auch ein Offline-System integrieren konnten. Das war jetzt eigentlich das Hauptaugenmerk.
Es wird, glaube ich, viel zu oft unterschätzt oder auch nicht, ist vielen nicht bewusst, was es für ein Aufwand ist, eine Zutrittskontrolle zu planen und auch zu installieren. Das ist jetzt nicht so, man sagt jetzt, okay, ich habe jetzt 2, 3 Türen, die sollen jetzt automatisch auf und zu gehen. Da ist ja so viel hinten dran, ne? Kann ich ein Kabel hinlegen? Komme ich in die Tür rein? Habe ich eine Brandschutztür? Geht die Tür vielleicht automatisch auf? Ist es ein Tor? Ist es ein Rolltor? Ist es eine Garage? Es gibt so viele Varianten, die eine Zutrittskontrolle irgendwie abdecken muss. Und ja, also meistens gibt es irgendwie was bei allen möglichen Projekten, wo man nicht irgendwas Standardmäßiges anbieten kann oder zumindest, wenn es wirklich elegant sein soll, dass man wirklich alles mit in Betracht gezogen hat, ist es dann schwierig. Und da macht so ein Offline-System wiederum Sinn, wenn du abgesetzte Möglichkeiten hast, irgendwo vielleicht ein Durchgangstor irgendwo im Zaun oder ähnliches, wo jetzt auch die Strecke zu weit ist, dass du es nicht mit einem WLAN abfangen kannst. Dann hast du aber wieder Brandschutztüren, wo du wieder nicht bohren darfst. Also es gibt so viele Varianten und da dann eine Lösung zu haben, die beides kombiniert, die Vorteile von dem einen und von dem anderen, ist schon sehr wichtig. Und gerade die Software dazu ist jetzt auch nicht nur, ich drücke jetzt oder ich stoße jetzt einen Befehl an, dann geht die Tür auf und dann geht die Tür wieder zu, sondern Gruppenberechtigung, Einzelberechtigung, ne? Zeitpläne, dann vielleicht Schleusenfunktionen. Und das habt ihr alles geschafft, in eine Oberfläche und in eine Schnittstelle zu bauen, dass, wie funktioniert es eigentlich? Ihr habt nur die Paxton-Oberfläche, oder? Die ihr da nutzt. Und
trotzdem ist, im Endeffekt ist es so, dass man natürlich die Schnittstelle nicht, sagen wir mal, sofort aus dem Karton Plug and Play. Ich habe einen Netzwerkanschluss bei dem einen Hersteller, ich habe einen Netzwerkanschluss bei dem anderen Hersteller und das funktioniert. Man muss auch sagen, wir fahren auch bei den Systemen sogar zweigleisig. Es gibt eine Lösung, die ab 3 Türen, also man muss es so sagen, es gibt eine Lösung, die noch analog mehr oder weniger funktioniert. Dann nehme ich einen Zylinder, einen elektronischen Zylinder und binde den als Laser an einen Controller an. Das heißt, ich habe einen Paxton-Controller, da wird von einem Hersteller ein Funkmodul eingebaut. Das ist analog angebunden wie ein konventioneller Laser und der Zylinder unterhält sich mit diesem Funkempfänger. Das ist aber natürlich keine sehr charmante und vor allen Dingen auch keine sehr günstige Lösung, weil ich zu jeder Türe den Controller habe, das Funkmodul und den Zylinder habe. Wenn ich sage, bis 3 Türen, also ich habe wirklich nur im Objekt 3 Türen, kann man das machen? Ist das in Ordnung? Sobald das über 3 Türen hinausgeht, wird das zu teuer, rechnet sich das nicht und das wird auch zu komplex. Dann funktioniert das nicht mehr. In der Regel bieten wir das eigentlich nur an, wenn der Kunde sagt, ich habe eine Serverraumtüre und der eine Server, der soll noch abgeschlossen werden mit der Zugkarte. Da kann man das machen, da funktioniert das wunderbar. Da ist das auch in Ordnung. Aber sobald das ein wenig mehr wird, dann ist unsere Integration die charmantere und auch deutlich auch wirtschaftlich interessantere Lösung. Wie du schon sagtest, wir haben es so gemacht, dass man, jetzt wird es ein klein bisschen technisch, dass man vom Hersteller, Simon & Voss, dessen Integrationsprofil für die Gateways, also das Kommunikationsmodul, ne? Das Funkmodul, was eine Netzwerkkomponente ist, welches sich mit Zylindern unterhält, nicht einen Zylinder, sondern mit Zylindergruppen, bis zu 16 Stück, mehr macht doch keinen Sinn, weil dann ist der Radius auch zu Ende von so einem Funkmodul, unterhält. Und dass das Ganze kommuniziert, die Verschlüsselung, AES-Verschlüsselung und so weiter, dass das alles funktioniert, das wird in einer Software festgelegt. Aber nur die Hardware. Das heißt, ich muss in der Sign-on-Foss-Welt muss ich die physikalischen Dinge beachten, Netzwerkadresse etc., solche Sachen. Ich muss den Zylinder physikalisch anmelden. Ich muss sagen, Zylinder A, du bist an dem Gateway, Zylinder B, du bist an dem Gateway und so weiter. Wenn das erfüllt ist, dass praktisch das physikalische Netz existent ist, dann spielt die Sign-on-Foss-Welt keine Rolle mehr und dann bewege ich mich nur noch in der Paxton-Welt. Dann wird in der Paxton-Oberfläche ein Zylinder gesehen wie ein Controller, also wie eine einzelne Türe. Ich benenne dann auch, anstatt dass das Ganze dann heißt Türcontroller, Türe Haupteingang, heißt das Ding dann Zylinder Haupteingang. Und alles Weitere, was damit zusammenhängt, was du eben schon gesagt hast, Berechnungsgruppen, Zeitprofile, Wochenende, alles, was ich in der Zugangskontrolle eintragen kann. Das bedeutet Kartenrechte, Kartenlöschen, Kartensperren etc. pp. Findet alles in der Paxton-Oberfläche statt. Das heißt, den ganzen Komfort, den man kennt, wenn man die Paxton-Software kennt, bis hin zur App-Lösung, wo ich auch Karten sperren kann, Benutzer sperren kann, geht 1:1 online sofort auch auf den Zylinder.
Das ist ja das Wichtige in Echtzeit.
Du
hast eben bei so einem Zylinder oftmals, klar, wenn du es online angeboten hast schon, wenn sie aber jetzt einfach in der Tür drin sind, hast du ja das Problem, dass du im Programmiergerät hinlaufen musst. Und
das ist dann nicht der Fall.
Genau, und du bekommst ja auch die Ereignismeldungen, also den Ereignisspeicher bekommst du ja auch direkt zurückgespielt.
Korrekt.
Das ist ja auch oft wichtig, ja.
Ja, genau. Das heißt also auch den Ereignisspeicher des Zylinders, der wird so dargestellt, wie du den aus der Paxton-Software kennst. Das heißt, ich habe eine Karte dran gehalten, ich gehe in den Ereignisspeicher und die ist in Realtime, sehe ich, wer da wann den Zylinder betätigt hat. Sofort. Also das ist wirklich für den Betreiber der Anlage kein Unterschied. Also ob der jetzt eine normale Zugangstüre bedient hat mit einem Paxton-Laser oder an einem Sign-on-Foss-Zylinder war, kein Unterschied. Gleiches gilt auch für die Sign-on-Foss-Drücker. Weil auch die Sign-on-Foss haben ja Garnituren um eine Drückergarnitur. Und auch hier ist es so, dass die Drückergarnituren auch den deutschen Normen komplett entsprechend, also auch für Brandschutztüren, für Fluchttüren, für diese Fluchttüren mit Drückerstange, all das wird auch mit Sign-on-Foss Drückerbeschlägen erfüllt und ich kann also auch eine Türe mit Drücker kann ich mit der Zuko verbinden.
Wichtig ist ja auch, du hast alles in einer Software, wie du schon gesagt hast. Ja. Keiner will mit zwei, drei, vier Softwarelösungen irgendwo arbeiten, neue Benutzer nochmal anlegen und so weiter, das parallel pflegen, das geht meistens immer schief.
Ja.
Da ist eine Software echt von Vorteil und ein Riesenmehrwert.
Ja.
Und zumal auch die Software-Oberfläche hat sich jetzt, ich kenne das System seit, 15 Jahren, hat sich das nicht wirklich verändert, was jetzt aber gar nichts Negatives ist, sondern die Oberfläche ist, also von Paxton jetzt,
ja,
die ist ja so intuitiv und so einfach zu
korrekt, ja,
bedienen und das schon auch so früh, also das macht's. Das ist oft ein Feedback, was ich vom Kunden kriege, dass die Bedienung halt einfach so einfach ist. Es gibt keine Schulung, die notwendig ist. Man kriegt sofort raus, wenn man sich mal 10 Minuten hinsetzt, wie es funktioniert. Und gerade solche Software und solche Oberflächen dann für komplexere Systeme zu nehmen, ist schon eine coole Idee mit der Schnittstelle, ja.
Ja, wir haben uns auch noch bei der Integration von Bestand Gedanken gemacht. Wenn jetzt zum Beispiel ein Paxton-System im Bestand schon in Betrieb ist und der Kunde möchte dann im Nachgang mit Zylindern erweitern, da muss man fairerweise sagen, dass natürlich Paxton standardmäßig mit einem Hightech-Protokoll arbeitet. Also das Kartenlesesystem ist das Protokoll Hightech. Was nicht viel schlechter ist als MyFair Deathfire, weil Paxton eine Verschlüsselung auf die Karten schreibt. Ne? Also so von daher, der Kopierschutz ist gesichert. Was man aber sagen muss bei den Zylindern jetzt, zum Beispiel von CyberForce, die sind auf MyFair Deathfire. So, jetzt wäre es natürlich für den Kunden schlecht, wenn er alle Zylinder alles umbauen müsste, oder seine Türen, Dichtzylinder, wenn er seine Türen alles komplett umbauen müsste. Da bieten wir duale Karten an. Das heißt, ich kann es folgendermaßen machen. Die Leute, die zum Beispiel in einen Bereich gehen, wo ich nur Paxton habe, die können ihre Paxton-Karten behalten oder ihre Transponder, die haben ja so Schlüsselanhänger, die wie so Stäbchen aussehen. Der in beiden Bereichen, also der beides bedienen muss, der bekommt halt so eine duale Karte oder einen dualen Schlüsselanhänger, gibt es beides. Oder eben halt Leute, die nur die Zylinder betätigen müssen, gibt es auch, haben wir gerade ein Projekt, wo das halt so war. Da bekommen die eben halt die Karten, die nur MyFair Deathfire sind. So, aber wir haben halt die Möglichkeit, dass wir Dualkarten haben, sodass es für den Betreiber keine Rolle spielt. Und wir haben die Karten auch so anfertigen lassen, dass der, obwohl ich zwei Leseverfahren auf der Karte habe, nämlich Hightech und MyFair Deathfire, es trotzdem nur eine UID gibt. Das heißt, ich gehe in der Software hin, lege die Nummer, die UID, die achtstellige einmal an und habe beide Systeme erfasst. Das war uns wichtig, dass das für den Betreiber vom Handling her nicht so, sagen wir mal, so kompliziert wird. Ja, ist das jetzt die MyFair-Spur? Ist das jetzt die Hightech-Spur? Muss ich die Nummer nehmen? Muss ich die Nummer nehmen? Wir haben das so gemacht, dass die Transponder, entweder Karten oder Schlüsselanhänger, die bei uns erworben werden, eine UID für beide Leseverfahren haben.
Sind wir hier wieder bei der Einfachheit am System. Du musst nicht zwei verschiedene Leser haben oder also Desktop-Leser zum Einlernen von den
Karten. Genau das.
Oder dann auch drauf achten, ja. Kurze Zwischenfrage.
Ja.
Habt ihr das auch für Legic und MyFair?
Ja, beides.
Dann komme ich da mal.
Legic und MyFair, da muss man natürlich gucken, dass man dann bei dem einen oder bei dem anderen mit Applications arbeitet, dass ich nicht die UID nehme, sondern die Application-Spur. Da muss ich dann ein bisschen zaubern, weil das Thema ist ja, dass die Karten beide die gleiche Frequenz benutzen, Legic und MyFair. Und da muss man halt die Karten so programmieren, dass der entweder bei Legic oder bei MyFair auf die Application-Spur guckt und sich die Nummer da rausholt. Das heißt, wir müssen dann halt, damit man, wenn man eine Doppelkarte hat, dass man dann so ein bisschen zaubert. Aber das ist im Endeffekt immer der gleiche Prozedere.
Okay, ja, spannend. Das war jetzt ein bisschen außerhalb vom Thema gerade. Ja. Hat mich jetzt interessiert, weil ich da eventuell auch...
Ja, wir haben Karten, da war EM, ne? Also da hast du EM4200 oder EM4100, wenn es noch älter ist. Also die praktisch sich gar nicht beschreiben lassen. Da kannst du natürlich nur den Weg gehen, dass ich die UID der EM-Karte dann als maßgeblich nehme und integriere die dann in die MyFair Deathfire-Spur, weil die EM-Karte, da habe ich ja keine Applications-Möglichkeit, da habe ich nur die UID. Und das ist dann eben ein Bedarfsfall. Ne?
Sehr gut. Gut, lass uns nochmal zu dem Simons-Voss- und Paxton-System zurückzukommen.
Ja.
Jetzt kannst du mal mit deinen Worten erklären, was jetzt ein Offline-System, was da jetzt der größte Unterschied zu einem Online-System ist und wie das umgesetzt wird, unter anderem bei Simons-Voss
Ja.
und bei vielen anderen eben auch.
Ja, das ist im Ende ist ja so, bei dem System Data on Card, beziehungsweise bei Simon Foss nennt es sich VCN, Virtual Card Networking. Ne, es ist nur netter oder anders formuliert, aber im Endeffekt ist es so, die Berechtigungen, die derjenige hat, werden ein wenig gesplittet. Das heißt, man schreibt nicht alles auf die Karte, sondern es sieht so aus, dass man in den Zylindern die Gruppenrechte hinterlegt bei einem Data Network on Card. Und auf die Karte wird geschrieben, der Benutzer mit dem Gruppenrecht. Das heißt, der Zylinder guckt nur nach, habe ich das Gruppenrecht, ist er in dem gleichen Gruppenrecht, macht er die Tür auf. Nichtsdestotrotz ist in der Softwareoberfläche der Person das Gruppenrecht ja zugeordnet. Das läuft praktisch im Hintergrund. Also es werden nicht mit Einzelpersonenrechten, ne, sonst müsstest du ja eventuell 2000 Datensätze auf so einen Zylinder schreiben, damit wäre er überfordert. Sondern die Software geht hin und schreibt Gruppenrechte auf die Karte. Und der Zylinder muss in einem Gruppenrecht sein. So ist es. Da hält man die Datensätze mit schlank. So muss man sich das vorstellen. Und die Rechte werden immer auf die Karte geschrieben. Und da kommt jetzt der Punkt, wie kommt das Recht auf die Karte? Und dafür gibt es, und das machen alle Hersteller so, ich nenne die immer Betankungsleser. Das heißt, die Rechte auf der Karte haben nur begrenzte Gültigkeit. Entschuldigung, haben nur begrenzte Gültigkeit. Heißt, in der Regel nach 24 Stunden ist die Karte wieder dumm. Dann ist das Recht verloren. Und das ist auch genau die Latenz, die man bei dem Virtual Card Networking hat. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich sperre eine Karte und ich mache das nicht auf der, ich sage immer Turnschuh-Schnittstelle, sprich, ich gehe zu dem Zylinder hin, sondern ich mache das aus der Ferne, dann habe ich dieses Sperren mit einer Latenz von 24 Stunden, weil die Karte 24 Stunden das Recht hat. Kommt die Person das nächste Mal mit ihrer Karte, müsste sie ja neu betankt werden. Wenn er dann das Recht nicht mehr für die Türe hat, kommt er da nicht mehr rein. Aber wenn ich hingehe morgens um 9 Uhr und sperre das Recht, hat er trotzdem bis den ganzen Arbeitstag, bis mittags oder bis am nächsten Tag das Recht und könnte die Karte an dem Tag noch weiter benutzen. Das ist der Hauptunterschied zwischen einem Online-System und einem Virtual Card Networking-System. Ich habe immer die Latenz von dem Tag, von dem Recht auf der Karte, weil eben halt ja die Rechte auf der Karte sind. Das gilt fürs Berechtigen genauso wie fürs Sperren.
Und für den Ereignisspeicher, den hast
Für
du
alle.
auch immer
Genau.
später und
Immer
viele,
rückwärts einen Tag, ganz genau.
genau, und viele, zumindest meiner Erfahrung nach, die machen jetzt auch gar nicht 24 Stunden, sondern länger, weil die Mitarbeiter nervt, einmal am Tag irgendwo hinzugehen und die Berechtigung neu aufzuladen. Dann ist auch mal eine Woche oder länger die Berechtigung auf den Transponder geschrieben, wenn der dann in der Zeit verschwindet, kann
Das ist.
jemand entweder durch die Tür oder man muss halt aktiv mit dem Schreib- und Lesegerät oder mit anderen Worten Programmiergerät zu dem Zylinder laufen.
Jawohl.
Dafür muss es aber auch gemeldet werden, dass der Transponder fehlt, ne? Und das ist.
Ja, also das ist der Hauptunterschied. Das ist die, ich nenne sie mal Unannehmlichkeiten von dem Offline-System. Wir haben die Zeit übrigens, die Berechnungszeit, haben wir frei programmierbar gemacht. Das heißt, ich kann wirklich sagen, wenn man jetzt wirklich ein sehr abgesetztes Gebäude hat und dieses Gebäude ist betätigt zum Beispiel nur die Schrankenzufahrt. auf das Gelände. So, da habe ich jetzt einen Zylinder, damit kann ich das Tor aufmachen. Ja, wenn einer auf das Gelände draufkommt, da muss jetzt nicht, dass der jeden Morgen ins Büro kommt und wieder seine Karte berechtigt. So, da kann man dann sagen, okay, lass mal länger laufen. Das können wir frei programmieren.
Ja. Dafür hast du halt den Vorteil, dass du nicht ans Gebäude gebunden bist und die Installation viel schneller
ist. So ist das.
Du kannst auch in abgelegenen Standorten jetzt
so ist es.
Irgendwelchen Elektroverteilern oder
Containern. Genau, Trafostation, wie auch immer. Ganz genau. Das ist ja auch der Hauptgrund. Oder wenn ich eben halt ein Gebäude habe, wo ich dann mit der Verkabelung, historische Gebäude, ne, zum Beispiel, eine Stuckdecke, keine Abhangdecke, nichts drin. Und wenn du da anschließend in Museen, in historischen Gebäuden, in Kirchen, wo auch immer, da wirst du mit Verkabelung wirst du erschossen, wenn du damit anfängst. So, da bleibt dir eigentlich gar nichts anderes übrig, da mit einem virtuellen System zu arbeiten.
Und auch das könnt ihr dann in das Paxton umwandeln, indem ihr den Betagungslaser dann entsprechend auch mit anbindet und für das Paxton-System wirkt es dann erstmal wie ein Online-System und im Hintergrund wird dadurch dann aber die Berechtigung nach wie vor die Transponder geschrieben und dann entsprechend mitgenommen und zu dem Laser hingebracht.
Ja, also geschickterweise machen wir es dann natürlich so, dass man eventuell einen Haupteingang in dem Gebäude, wo alle mal vorbei müssen, oder aber man kann ja auch Paxton mit einer Zeiterfassung verbinden. Das geht ja auch. Wir haben ja auch die Möglichkeit, bei Paxton eine Zeiterfassung zu machen. Also heißt, jeder Mitarbeiter muss einmal auch dann, wenn man die Zeiterfassung nutzt, an einen Common-Laser. Und dann ist es so, wir haben das so programmiert, dass wir jeden Laser, den ich auch für den normalen Zutritt verwenden kann, daraus kann ich auch den Betankungslaser machen. Also das heißt, ich nehme einfach den Laser vom Haupteingang oder den Laser von der Common-Buchung bei der Zeiterfassung und nehme den als Betankungslaser. Damit ist dann für den Mitarbeiter in Anführungsstrichen sichergestellt, dass er auch die aktuellsten Rechte auf seiner Karte hat, ohne dass er extra nochmal an eine bestimmte Stelle laufen muss, um sich seine Rechte zu holen.
Könntet ihr auch mehrere Laser parallel als Betankungslaser machen?
Ja.
Okay, ja. Also dann findet sich ja immer eine Möglichkeit, irgendwo einen zu platzieren, um entsprechend die Berechtigung dann draufzuladen.
Korrekt. Okay. Also man kann diese Betankung mehrfach machen. Ist auch am Tag, egal ob ich den dann 4-5 Mal immer wieder überschreibe mit dem Recht, weil das Recht bleibt ja immer das Gleiche. Das ändert sich ja dann erst in der Nacht über die Software, wenn ich Rechtevergaben ändere. Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, sind dann auch solche Sachen wie Blacklist und Whitelist.
Heißt genau.
Sperren. Das heißt, es gibt sogenannte Whitelists, vielleicht für den Nichtfachmann. Selbst wenn so ein System völlig an der Erde liegt, die Feuerwehr möchte doch ganz gerne ins Objekt rein, im Brandfall. Und dann der Transponder, der dann in so einem speziellen Schließdepot für die Feuerwehr hinterlegt ist, der sollte also 24/7, 365 Tage im Jahr funktionieren. Und dieser Transponder, Schlüsselanhänger, was man da immer nimmt, der ist dann in dem Zylinder auf der Whitelist hinterlegt, dass der immer funktioniert. Und das Gleiche gilt für eine Generalkarte, die sollte dann beim Unternehmen im Tresor liegen und so weiter. Also für den Fall der Fälle bei einem Ausfall vom EVU zum Beispiel. Nichts geht mehr, einfach stockeduster. Und dass man dann trotzdem noch allen Mitarbeitern die Türe aufmachen kann, bis der Strom wieder da ist.
Dann sollte der Tresor aber mit der Karte nicht im Gebäude stehen.
Nein, der sollte dann auch mechanisch zugänglich sein. Der sollte dann nicht noch mit der Zuko erfasst sein, ja. Aber dafür sind solche Sachen. Und das wäre die Whitelist, also dass ich immer Recht habe. Und die Umkehrfunktion ist die Blacklist. Das wäre die Sache, was du eben sagtest, wenn es mal ganz, ganz hochbrisant ist und da ist eben so eine virtuelle Karte und die muss sofort sofort gesperrt werden. Dann bin ich genötigt, mit diesem Programmiergerät, mit einem Laptop dahin zu laufen, muss die sperren und dann wird in den Zylinder die Sperrung direkt reingeschrieben. Dass der praktisch unmittelbar gesperrt ist. So, das kann man auch machen dann. Das wäre dann die Blacklist.
Ja. Bei einem Online-System funktioniert das dann natürlich direkt. Und
genau,
das,
da habe ich genau, den Aufwand. Dann, ja. Das, was wir gerade gesagt haben, also, hat fast nur eine Daseinsberechtigung bei dem Offline-System, wo eben die Daten über die Karten hin und her getragen werden.
Jetzt ist mir noch eine andere Frage eingefallen. Gibt es die Möglichkeit für so ein Zwei-Faktor-Authentifizierung auch darüber zu machen? Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Brandschutztür, wo ich jetzt einen Zylinder oder einen Beschlag brauche, möchte aber oder muss nebendran auch noch ein Keypad haben, um entsprechend einen Code einzugeben. Bei Paxton an sich funktioniert es ja, ich kann meinen Transponder dran halten, werde dann aufgefordert, noch einen PIN angeben. Lässt sich das mit einem Zylinder oder einem Beschlag kombinieren?
Ja, aber da sind wir dann bei der speziellen Variante, die ich eingangs sagte, dass ich zu dieser Türe auch einen Controller an der Türe brauche.
Ja gut, für den Laser, klar.
Aber das geht. Ich kann also hingehen, nimm von Paxton ausschließlich den Tastaturlaser. Gebe und habe einen Zylinder. Und dann kann ich sagen, ich muss über den PIN erst, oder ich kann den Transponder halte ich an den Zylinder, dann fängt bei Paxton die gelbe Leuchtdiode an zu blinken. Das ist für mich die Aufforderung, Code oder PIN einzugeben und dann geht die Türe erst auf. Das geht auch. Aber das ist erfordert dann vor Ort an der Türe einen Controller.
Gut, ja, geht natürlich nicht überall, aber für bestimmte Türen
ist es ja Hochsicherheitsfrage. Das sind ja Hochsicherheitsanfragen, also Serverräume, das sind ja dann vereinzelte Räume. Und das wird ja nicht das Gros sein von Türen. Aber wo so etwas gefordert ist, dass also trotz Zylinder, weil auf einem Zylinder eine Tastatur wird was schwierig, gibt es die Möglichkeit, aber das erfordert dann an der Türe direkt einen Controller. Aber dann geht das auch, weil ich dann eben halt die Schnittstelle halt mit zwei Lasern belege. Einmal dem Laser, dem emulierten Laser, der in Wirklichkeit ein Zylinder ist und einmal der Tastaturlaser. Also kann beides angeschlossen werden.
Ich meine, im Prinzip ist es ja nur eine Frage des Aufwands, irgendwo noch ein Kabel hinzu. Und wenn dann eben diese Voraussetzungen gegeben sein müssen, dann gut, ist halt im Zweifel der Aufwand ein bisschen größer.
Ja.
Und wenn es nicht komplett freistehend irgendwo im Außenbereich ist. Aber okay.
Also ich schätze, diese Anforderungsprofil wird auch nicht oft kommen. Militärisch vielleicht, Waffenkammern, solche Sachen.
Mittlerweile könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht mehr kommt, weil ja auch gerade mit den neuen Kritis und NIS-2-Anforderungen und so weiter, ne, wirst du ja oder jetzt deutlich mehr Unternehmen werden ja jetzt dahin gebracht, dass sie da ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärfen müssen. Und also
würde ich mir vorstellen. Wir haben es momentan, es ist im Moment so, hier würden wir den Paxton-Weg noch gehen, dem Paxton-Controller. Das ist der Stand heute, aber die Entwicklung geht ja auch bei uns immer weiter, denn Simon Voss hat ja auch eine Tastatur. So, und wenn es dann eine Türe mit Simon Voss Beschlägen ist, mit einer Simon Voss Tastatur, müsste die Integration für die Tastatur nachprogrammiert werden. Das ist Stand heute noch nicht geschehen. Okay. Das wäre Zukunftsmusik. Da müsste es dann vielleicht mal eine Anfrage geben, sodass wir das machen. Im Moment wäre die Möglichkeit, wenn zwei Faktoren, sprich Tastatur und Zylinder, dann wäre es im Moment nur mit der Paxton-Lösung möglich.
Gut. Aber finde ich jetzt trotzdem eine gute Antwort, weil es gibt eine Lösung und man kann es bei Bedarf auch entsprechend umsetzen. Und ich finde, ehrlich gesagt, die die Paxton-Laser, ich meine, die kleinen P50 oder P75, die, ja, sind so ein bisschen Plastikbomber, so ungefähr. Die finde ich, aber gerade die Tastaturen, die Edelstahl-Tastaturen, die finde ich schon sehr schick und auch sehr robust. Also die kann man auch mal in andere Bereiche setzen.
Ja.
Okay. Super interessant mit diesen Integrationen, gerade wenn man weiß, was es immer für Probleme oder Anforderungen, Probleme ja jetzt nicht, aber Anforderungen oder Schwierigkeiten bei der Planung von solchen Anlagen gibt. Und da dann einfach mit so einem System flexibler zu sein, ist schon sehr gut. Und du kannst ja in Bestandsanlagen rein, sowohl in die Paxton-Bestandsanlagen als auch in die Simon-Post-Bestandsanlagen. Also hast auch schon mal Möglichkeiten, das Ganze entsprechend zu erweitern.
Ja, geht also tatsächlich bidirektional. Ne? Also wenn der Bestand entweder Produkt A oder Produkt B schon existent hat, dann kann man eben halt um das jeweils andere Produkt erweitern.
Siehe zum Beispiel eine Intercom-Sprechstelle noch zu einem Simons-Voss-System mit zu integrieren, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt alles über eine Anlage haben.
Ja.
Okay, dann glaube ich, weiß nicht, zu dem Thema, hast du noch einen Punkt, den wir vergessen haben? Ansonsten fällt
zu
mir...
Zu dem Thema, ich überlege gerade nochmal, nein, wir haben es eigentlich recht umfangreich auch schon beschrieben. Also wir haben die zwei Hauptunterschiede, haben wir angesprochen, online, offline. Wir haben besprochen, dass es eben halt eine Whitelist, eine Blacklist gibt zum Sperren oder eben halt zum zur Permanentfunktion. Wir haben beschrieben, dass wir einen Ereignisspeicher haben beim Online, der sofort da ist. Wir haben beschrieben, dass wir eine Oberfläche haben. Wir haben beschrieben, dass man nur bei der Erstinbetriebnahme die Simon-Voss-Software einmal benötigt, und zwar für die physikalische Verknüpfung, rein elektrotechnisch, physikalische Verknüpfung. Alles, was mit Diensten dann zusammenhängt, ist anschließend in der Paxton.
Und damit hat der Endkunde ja auch nichts zu tun. Ne?
Ist das Errichterthema mehr. Genau. Der Endkunde hat nachher eine Oberfläche, genau. So, damit das hätten wir das Thema. Wir haben besprochen, dass eben halt das Offline-System den Nachteil einer meistens 24-stündigen Latenz hat. Das haben wir auch besprochen. Was wir vielleicht noch sagen können, weil die ganzen Systeme arbeiten ja mit Batterien. Also der Hersteller Simon-Voss sagt, der Nachweis, selbst wenn die Hälfte nur stimmt, dass 100.000 Schaltzyklen mit einem Satz Batterien möglich sind. 100.000. Selbst wenn nur die Hälfte in der Realität stimmt, 50.000 Schließzyklen, das ist schon eine Menge.
Da kann man schon öfters mal durch die Tür durchgehen.
Da kann man
50.000 Mal, um genau zu sagen.
Ja. Da kann man die Tür ein paar Mal auf und zu machen. Vor allen Dingen, was ja auch möglich ist, dass man ein sogenanntes Toggeln einstellt. Ne? Morgens Türe auf, jetzt bei den Drückern hauptsächlich. Ja. Ne? Bei den Drückern. Ne? Einmal morgens früh, der Mitarbeiter kommt, gibt die Türklinke frei und erst wenn er wieder geht, sperrt er die Türklinke. Oder wenn er zur Mittagspause geht. Also wird der Türdrücker 5, 6 Mal, vielleicht 4 Mal nur am Tag mit einer Karte präsentiert. Und das ist natürlich auch noch eine Sache, die man wissen muss, dass das ohne Probleme möglich ist.
Und die Batterieanzeige wird vermutlich ja auch in
die Batterieanzeige wird, also man bekommt eine Anzeige, wie der Batteriestand ist, ganz genau.
Das ist auch wichtig, ja,
dass ja,
man entsprechend rechtzeitig die Batterien dann wechseln kann.
So ist es, ja.
Super. Wir hatten zwar noch ein anderes Thema vorbereitet. Ich glaube, das würde jetzt aber, weil es thematisch auch nur so semi reinpasst,
genau.
Würde ich...
Randgebiet, ja.
Genau, ist aber auch super spannend. Von daher, du hattest angeboten, da auch gerne nochmal eine Fortsetzung zu machen. Da würde ich sehr gerne drauf zurückkommen und würde dann auch vorschlagen, dass wir das Thema das nächste Mal angehen.
Gerne.
Für alle, die jetzt ein bisschen neugierig geworden sind, es geht um das sogenannte Zwei-Sinne-Prinzip, hast du gesagt, heißt es, ne?
Korrekt, ja.
Um einfach auch an öffentlichen Gebäuden, ja,
Wo die Barrierefreiheit
eingeschränkten,
gefordert ist, genau.
genau, entsprechend da die Möglichkeit zu geben, sich zu verständigen.
Ja.
Spannendes Thema. Ich freue mich, wieder von dir zu hören, auch wenn das jetzt heute, hast du gesagt, ist dein offiziell letzter Arbeitstag, ne? Dann
Korrekt.
gehst du in die wohlverdiente Rente. Dazu auch nochmal, ich weiß nicht, gratuliert man zum Renteneintritt? Ich mache jetzt einfach mal herzlichen Glückwunsch, also
Danke schön.
du
Ja.
das hinter dich gebracht hast und auch sehr viel erlebt hast bisher. Und deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass du für weitere Folgen dich schon angeboten hast und dann zur Verfügung stehst, weil jemanden wie dich, ich glaube, mit deiner Erfahrung in Rente gehen zu lassen, ist schon für jeden Arbeitgeber schmerzhaft. Und ja, da muss man auch erstmal einen Ersatz für finden. Wahrscheinlich reicht da einer gar nicht, bei dem,
Naja.
was du schon alles so gemacht hast.
Ja,
Von da.
so, ja, so ein Berufsleben, da kommen schon ein paar Jahre zusammen, das ist wohl wahr, ja.
Und viele Erfahrungen, ne? Ja, also vielen Dank.
Ja, gern.
Genieß deinen Ruhestand und wir hören uns auf jeden Fall wieder.
Prima, dann schönen Tag, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.